Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zur 12. Folge der 4. Staffel des Endlich-Dasein-Podcasts der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Im sehr herbstlichen Oldenburg sitzen wir hier wieder in unserem Konferenzraum in der Hahn-Esch-Straße 62. Wir, das sind dieses Mal Cordelia Wach, die stellvertretende Leitung und Koordination für Dasein und für Trauer, und Romano Oldmanns ist auch wieder dabei, der heute die Technik macht. Ich bin Renate Lohmann, ich habe die letzten 11 Folgen moderiert. Diese Folge wird etwas anders sein. Da bin ich der Gast und Cordelia Wach moderiert diese 12. Folge, die letzte Folge in diesem Jahr. Ja, wunderschön, Romano, danke, dass du die Technik auch dieses Mal übernimmst und die Postproduktion, wie es so schön heißt. Und liebe Cordelia, schön, dass du die Moderation übernimmst für die letzte Folge in 2023.
Vielen Dank, Renate. Das ist eine besondere Ehre für mich, das hier heute in dieser Form tun zu dürfen und mit dir ins Gespräch zu kommen. Du hast diese Folge unter den schönen Titel gestellt: Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan, denn Herz, nimm Abschied und gesunde. Ein sehr schöner poetischer Titel. Er stammt aus einem Gedicht von Hermann Hesse, nämlich Stufen. Und dieses Gedicht hat viel mit der Geschichte der Stiftung Hospizdienst zu tun, Renate.
Ja, genau. 2002 bin ich hier angefangen als Koordinatorin, oder damals gab es den Begriff Koordinatorin noch gar nicht, da hieß das noch Einsatzleitung. Und die Einarbeitung hat Sigrid Singer übernommen, das ist die Gründungsmutter, so habe ich sie immer genannt, mittlerweile verstorben. Ist die ganzen Jahre hier im Hospizdienst aber noch tätig gewesen, und sie hat die Grundlage dieses Dienstes zusammen mit Pastor Backhaus und anderen, aber so die Grundlage der Haltung gesetzt und auch die Grundlage der Struktur, die sich seitdem im Grunde gar nicht verändert hat. Und eins ihrer Lieblingsgedichte, die mit dem Abschied nehmen, mit dem Sterben zu tun haben, das war eben das Gedicht von Hermann Hesse, Stufen, was sie auch immer bei sich getragen hat und was sie mir auch gleich am Anfang mitgeteilt hat. Und daher begleitet mich dieses Gedicht seit 22 Jahren immer in der Verbindung mit Sigrid, von der ich sehr viel lernen durfte an Spontanität, an Offenheit, an Menschlichkeit, an Witz und auch an Strenge. Die habe ich von ihr auch lernen dürfen.
Ja, danke, Renate. Jetzt ist ja in diesen Zeilen auch das Wort Abschied drin, und das nicht ohne Grund. Du wirst dich hier von der Stiftung Hospizdienst verabschieden nach knapp 22 Jahren, die du hier tätig warst, und das ist natürlich eine gute Gelegenheit und auch eine naheliegende, um ein bisschen Rückschau zu halten auf dein Wirken, auf dein Tun. Und was mich und sicherlich eben auch unsere Zuhörenden in diesem Kontext interessiert, ist, ob diese vielen Jahre der Hospizarbeit deinen Blick auf dein Leben und natürlich auch auf dein irgendwann sich vollziehendes Sterben und den Tod verändert hat. Das ist sowas, was ich gerne mit dir in den nächsten, sagen wir mal 30 Minuten ein bisschen näher besprechen möchte.
Ja, also schauen wir mal, ob wir das in 30 Minuten hinkriegen oder ob wir heute Abend hier noch sitzen und Romano vielleicht eine Pizza zwischendurch bestellt.
Genau, schaffen würden wir das.
Schaffen würden wir das, ja. Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich komme ja ursprünglich aus der Altenpflege, habe auch hier auf dem Gelände im Elisabethstift die Ausbildung gemacht, habe dann studiert, habe mich während des Studiums sehr mit der Pflege beschäftigt und habe dann in der Fachschule Altenpflege und Physiotherapie gearbeitet und dort auch diese Fächer alle unterrichtet. Das heißt, ich habe über die Pflege einen praktischen Zugang, ansonsten auch einen sehr theoretischen Zugang gehabt. Vor allen Dingen auch deshalb, weil ich in meinem persönlichen Leben Sterben im Erwachsenenleben überhaupt gar nicht erlebt habe. Also ich habe als Kind ist mein Opa gestorben, als frühe Jugendliche ist meine Oma gestorben und meine Tante, da war ich aber noch Kind und danach habe ich das selber gar nicht erlebt, sondern immer nur aus einem fachlichen Blick. Und da frage ich mich eben heute, ist das besonders gut, wenn man selber gar nicht davon betroffen ist, in dieser Arbeit zu sein? Mir hat das sehr geholfen, glaube ich, in der Rückschau, um eine gewisse Distanz auch zu haben, also einen gewissen Überblick sozusagen und nicht diese sehr persönliche Betroffenheit. Das hat sich dann hier verändert. Da war ich schon 10 Jahre hier, als erst meine Mutter gestorben ist und dann ist ein sehr guter Freund gestorben und dann ist mein Vater gestorben und dann habe ich merken können, dass der professionelle Blick auf Sterben und Tod und Trauer ein gänzlich anderer ist als der persönliche.
Ich glaube, das ist etwas, was sich viele, die sich mit dem Thema beschäftigen oder die uns jetzt zuhören, wahrscheinlich auch selber fragen. Also macht das einen Unterschied, wenn man beruflich mit der Thematik zu tun hat und dann eben selber betroffen ist? Und ich glaube, die Antwort, dass es einen Unterschied macht, ist nahezu offensichtlich. Aber das finde ich schon nochmal einen sehr, sehr interessanten Punkt. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen sogar näher beschreiben, was da für dich so den Unterschied gemacht hat?
Ja, aus der professionellen Sicht ist man eben selbst emotional nicht beteiligt. Und wenn man da selbst emotional sehr beteiligt ist, dann kann man das möglicherweise gar nicht gut machen, weil man dann ja sehr mit sich beschäftigt ist. Und wenn ich sehr mit mir selber beschäftigt bin, kann ich mich jemand anderem nicht zuwenden. Das schließt sich aus. Für mich. Ja. Oder auch für andere in der erklärten, zentrierten Gesprächsführung. Und das heißt, wenn ich, deswegen haben wir hier im Haus ja auch durch sozusagen die eigene Erfahrung, weil ich das natürlich immer gedacht habe, ich kann das alles und nach dem Tod meiner Mutter war ich hier auch schon ein Stück weit in der Trauerbegleitung und habe dann gemerkt, dass das nicht geht. Also, dass ich plötzlich in Begleitungsgesprächen sitze und merke, dass ich gar nicht bei meinem Gegenüber sein kann, sondern einen anderen Resonanzboden in mir anklingt.
Ja, also das hat wirklich einen guten Grund, das dann in dem Moment auch zu trennen. Nochmal nachgefragt, würdest du denn sagen, dass aber diese langjährige, intensive Auseinandersetzung mit Sterben und Leben deine Einstellung dahingehend verändert hat und auch eben dein Erleben, als du konkret Trauernde warst, dass es doch leichter war, damit umzugehen oder das anders zu akzeptieren? Also vielleicht auch das so, hat sich die Akzeptanz verändert?
Anders bestimmt, leichter glaube ich nicht. Also in einer gewissen Distanz wieder, also Übersicht, ist es leichter, Strukturen zu erkennen oder andere Sprache einzunehmen, also die Rollen zu wechseln. Aber in der Rolle als Tochter oder Freundin zu sein, hat es manchmal das sogar erschwert, weil die Außenwelt auf einen blickt als Profi. Und nicht als Tochter, Schwester oder Freundin, sondern man in dieser Rolle angefragt ist als Profi. Du arbeitest da doch, du weißt das doch. Und das hat, dann sprichst du doch mit dem Arzt oder dann frag du doch nochmal nach, das habe ich gar nicht verstanden. Und in so eine Versorgungsrolle kommt und die ganze Zeit, aber eben Elemente davon zu der eigenen Emotionalität in Distanz gehen muss, damit man auch diese Erwartungen von außen, weil man ja Profi ist, erfüllen kann. Mhm. Das heißt, Ja, zum Teil finde ich sogar schwerer, weil man in dieser Doppelrolle ist.
Also das ist ein interessanter Aspekt, den du da nochmal benennst. Ich weiß das ja ein bisschen auch aus Gesprächen mit dir und finde das nochmal ganz wichtig, sich das auch klarzumachen. Wer selber betroffen ist, der sollte auch betroffen sein dürfen. Ja, ja, genau. Und in dieser Rolle gesehen werden, ja. Und ich meine, wir haben das ja hier im Kontext unserer Trauerarbeit, Renate, auch erlebt, dass wir selber sogar als Trauerbegleiterinnen, wenn wir einen eigenen Trauerfall hatten, vielleicht noch so gedacht haben, ach, das schaffen wir schon. Ja, weil diese Stimme gibt's dann, also ich kann es ganz konkret von mir sagen, dass es mir so ging, als mein Vater verstorben ist, dass ich noch zu dir gesagt habe, na Renate, ich krieg das schon hin, weiter die Gespräche zu führen. Und du eben, wie du ja eben auch schon erzählt hast, aus gutem Grund da wirklich die Fürsorge für deine Mitarbeitenden immer ganz, ganz hoch angesiedelt hast und einfach gesagt hast, nee, ihr dürft jetzt in dieser Rolle der trauernden Person sein, ja. Und das ist, finde ich, ein wirklich, wirklich gutes, also eine gute und wichtige Erfahrung, die hier alle, die mit dir arbeiten, eben, glaube ich, machen konnten. Ja.
Ja, und ich glaube, dass wenn man in diesem Bereich arbeitet, wir gehen jetzt mal von Hauptamt aus, also in der Professionalisierung, dann gehört dazu, dass man sich selber wieder in Balance bringen kann und dass man nicht in jedem Kontakt mit Erkrankung, mit einem sterbenden Menschen, mit einem Verstorbenen, mit Trauer, jedes Mal selber in aus der Balance gerät. Wenn das so ist, dann kann man diese Arbeit nicht unbedingt gut machen. Und gleichzeitig ist es eben, dass nicht vergessen werden darf, dass wenn ich selber emotional eben im Ungleichgewicht bin oder emotional berührt bin, eben diese Professionalität nur mit sehr viel Energie aufrechterhalten kann. Das geht immer noch, muss man ja auch, ne? Man arbeitet. Der Vorteil des Ehrenamts ist, dann länger Pause machen zu können. Richtig. Im Hauptamt kann man das nicht unbedingt. Also ein Stück weit muss ich diese Professionalisierung von Nähe ausgleichen, von Berührung ausgleichen, ist ein professioneller Anspruch, ist auch eine Fachkompetenz. Ich bezeichne das als Fachkompetenz, die man auch lernen kann, die man auch reflektieren kann. Und es ist nicht, man ist der nicht ausgeliefert. Ich erwarte das von Mitarbeitenden. Oder eben die Reflexion, dass das vielleicht doch nicht der Bereich ist, in dem man zurzeit arbeiten kann. Diese Selbstbetroffenheit geht manchmal ein bisschen unter. Ich habe auch mal eine Weile einige Vorträge zu diesem Thema gehalten. Macht es einen Unterschied, wenn man selbst betroffen ist? Und das war ganz spannend, sowohl mit den Ehrenamtlichen als mit den Hauptamtlichen darüber ins Gespräch zu kommen. In der Trauerbegleitung ist es so, dass wir das nachvollziehen können, was das mit uns macht, weil wir ja alle Abschied, Trauer, wenn es auch nicht das Sterben ist, aber doch eine Trennung oder Auszug von Kindern oder Umzug oder Arbeitsplatzverlust. Also Trauer kennen wir alle. Das Sterben kennen wir eher nicht. Da sind wir ja alle nicht selbst betroffen. Also dieser Betroffenheitsansatz passt da ja gar nicht. Da schauen wir ja alle nur von außen zu. Und das ist für mich eine Erklärung, warum ich Sterbebegleitung emotional leichter finde als Trauerbegleitung. Das eine hat einen anderen Resonanzboden in meiner eigenen Emotionalität. Sterben ist der Resonanzboden meiner Ängste vielleicht, aber nicht meines tatsächlich schon Erlebens. Und das macht einen Unterschied für mich.
Ja, das ist eine ganz wesentliche Differenzierung, dass letztendlich den eigenen Tod, den stirbt man einmal.
Ja.
Trauernder Mensch kann man mehrfach im Leben sein.
Ja.
Ein ganz kleiner Einschub, weil du gerade das Stichwort Vortrag gegeben hast. Das, worüber wir heute sprechen, wirst du Ende des Monats auch nochmal hier bei der Stiftung Hospizdienst gedanklich in einen Vortrag gießen, sage ich mal, zu dem ich auch jetzt schon alle Zuhörenden ganz herzlich einlade. Das sind jetzt ja die, muss man mal tatsächlich sagen, im Kontext der Stiftung sehr gezählten Gelegenheiten, Renate, dich im Moment zu erleben.
Genau, im Kontext der Stiftung. Ansonsten bin ich auch weiter in dem Thema noch unterwegs, aber nicht in der, oder doch zum Teil auch noch ein bisschen in der Stiftung mal, aber nicht mehr als Mitarbeitende der Stiftung. Genau.
Ja, jetzt ist ja das Thema, über das wir sprechen und mit dem wir hier täglich zu tun haben, einerseits ein großes existenzielles, nämlich der Tod, das Sterben. Gleichzeitig aber, wie wir betonen, hat es ganz viel mit Leben zu tun und Leben besteht ja auch viel aus Alltag und aus kleineren täglichen Herausforderungen. Würdest du denn sagen, dass diese Jahre deiner Tätigkeit in der Hospizarbeit auch da so deinen Blick verändert haben, so auf dein ganzes tägliches Erleben?
Ja, das hat es sicherlich. Also es gibt auch Literatur, also dieses von Frau Begemann, dieses Buch Lernort Hospiz. Mhm. Ich habe immer mal gesagt, das ist ein wunderbarer Ort, weil man so während seiner Tätigkeit so viele Menschen, Schicksale, Geschichten, Lebenswelten kennenlernen kann. Also sowohl in dem Besuch, in den Hausbesuchen, als auch in den Trauergesprächen dann hier im Haus. Es ist jedes Mal eine andere Lebenswelt, in die man kommen darf. Und das erweitert sehr den Horizont. Und schult auch für die Toleranz und auch für die, also ein Blick für die Vielschichtigkeit. Es gibt nicht das eine gute Vorgehen, wie man in Fachkreisen dann manchmal lernt. In diesem aktiven Kontakt mit den Menschen, die sich diesen Lebensthemen stellen müssen, Krankheit und Sterben und Trauer, liegt ganz viel an Toleranzschulung, an Lebensschulung. Und das habe ich natürlich mitgenommen. Dieses Thema Sterben und Tod natürlich auch, wobei ich der festen Überzeugung bin, dass man sich auf seinen eigenen Sterben und seinen eigenen Tod nicht vorbereiten kann, weil ich da mich nur hindenken kann, aber nicht nachdenken, weil es ja noch nicht passiert ist. Also ich glaube, das wäre jetzt fast schon ein Resümee, da sind wir ja noch nicht. Aber ich glaube, dass es eine gewisse Offenheit bedarf, die Themen, mit denen man sich beschäftigt, mit anderen Menschen auf das eigene zu beziehen. Ich weiß nicht, wie es wird.
Ja, das ist richtig. Und ich meine, das ist ja auch das, was wir hier in unserer Arbeit auch als Haltung immer wieder haben, uns letztendlich den Dingen aufs Neue immer wieder zu öffnen, da zu sein, zu gucken, auch in der Sterbebegleitung, in der Trauerbegleitung, was braucht es in dem Moment, wo steht der Mensch, der gerade begleitet wird, welche Fragen beschäftigen ihn, sie? Und es gibt eben nicht die Antworten darauf, sondern es gilt es immer wieder ein Stück auch herauszufinden.
Ja. Genau, und wir haben uns ja hier viel in unterschiedlichster Form damit beschäftigt. Also vor Jahren haben irgendwann Pastor Backhaus und ich auch einen Vortrag gehalten auf diesen Ehrenamtsabenden, die ja immer am ersten Dienstag im Monat stattfinden, zur der Kunst des Sterbens, und haben uns die Lithografien dazu angeschaut und Pastor Backhaus hat die Texte dazu gelesen. Wir haben hier Seminare vielfältig dazu gemacht, uns künstlerisch, tänzerisch und auch singend damit beschäftigt. Und das ist schon ein Geschenk. Also während seines Arbeitslebens oder des eigenen Arbeitslebens sich mit so essentiellen Themen beschäftigen zu dürfen, das ist schon ein wirkliches Geschenk, ja.
Da höre ich viel Zuversicht raus, wenn du das so sagst.
Ja, es wird ja immer gesagt, dass Sterben ein Tabuthema sei. Das wird immer so wiederholt und wiederholt und wiederholt. Es gibt auch anderslautenden Aussagen, dass es kein Tabu ist, weil ein Tabu würde bedeuten, dass man es bewusst an die Seite drängt. Und das tun, glaube ich, die wenigsten Menschen. Und ich glaube nicht, dass Sterben ein Tabu ist, sondern dass es nicht ins Bewusstsein gerät, aus guten Gründen, weil es noch nicht die richtige Zeit ist, sich damit zu beschäftigen. Mhm. wenn man das bewusst wegdrängen würde, gesamtgesellschaftlich, dann hätten wir, glaube ich, noch eine andere Situation. Ich glaube, wir beschäftigen uns relativ viel damit. Und ein Hospizdienst oder auch ein Hospiz, aber ein Hospizdienst, ich bin ja immer so eine Ambulante gewesen und bin ich auch weiterhin, natürlich in Anerkennung der Leistungen der stationären Arbeit, aber die ambulante Arbeit ist mir immer eine Herzensangelegenheit gewesen, genau wie Sigrid Singer, da haben wir uns sehr getroffen und Pastor Backhaus auch. Jetzt habe ich den Faden verloren. Vor lauter Erinnerungen, Cordelia, habe ich jetzt den Faden verloren. Ja, du musst noch mal eine neue Frage stellen.
Ja, ich stecke jetzt natürlich nicht in deinem Gedankengang. Und
ja. Es kommen viele Erinnerungen hoch. Ich habe am Freitag war schon eine Verabschiedung aus dem Kuratorium hier und so ist mein Gehirn sozusagen gerade ganz viel und die Emotionen sicherlich auch mit Bildern und Abschied und dem vielfältigsten Geschehen hier in 22 Jahren im Kontext von Sterben, von Leben und den Kolleginnen, die hier so waren, sehr, sehr beschäftigt.
Ja, das glaube ich dir. Ich war ja vorher bei dem Stichwort auch Zuversicht. Also ich denke, das, was du jetzt eben auch noch mal angerissen hast, ist etwas, was wir hier natürlich schon auch mitnehmen, was du vermittelt hast, eben ein Stück weit auch immer wieder dieses Vertrauen zu haben, dass die Dinge sich gut entwickeln und gut regeln werden. Und wir waren ja eben noch mal dabei, du sprachst davon, dass du dich ja sehr für die ambulante Arbeit eingesetzt hast. Und es ging noch mal um dieses vermeintliche Tabu. Das fand ich noch mal schön, also auch deine Sichtweise darauf, das eher in Frage zu stellen, weil ich habe so den Eindruck, das ist etwas, was oft auch so völlig unbedacht gesagt wird, ja, Trauer, Sterben, Tod, das ist alles so ein Tabuthema. Und ich würde dir zustimmen in dem, was du da nochmal gesagt hast und glaube vor allem, dass es dann auch wichtig ist, eben genau so eine Narration nicht permanent aufrechtzuerhalten, genau. Ja, sondern eben eher mal zu sagen, nein, vielleicht ist eben da, wo ich noch nicht drüber spreche, noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber er wird kommen und in dem Sinne auch so dieses Vertrauen, dass die Dinge sich entwickeln und entwickeln dürfen auch. Ja,
und wenn ich, so wie mir das ja auch gegangen ist, ich habe da zwar in dem Bereich auch in der Pflege und dann ja später hier drin gearbeitet, aber in meinem persönlichen Leben habe ich Sterben nicht erlebt, aber da habe ich es ja nicht verdrängt, ne? Sondern ich habe es einfach nicht in meiner privaten, persönlichen Erlebenswelt gehabt, was für mich, wie gesagt, sehr stabilisierend war, um hier zu arbeiten. Und davon gehe ich aus, dass es eben für viele Menschen, die hier auch kommen, die sagen, ich war noch nie auf einer Beerdigung, weil wir haben eine Lebenserwartung, die sehr viel höher ist. Und es gibt verschiedene andere Gründe, dass wir in unserer Erlebenswelt, in der tatsächlichen persönlichen Erlebenswelt, sehr viel weniger Sterben haben. Die, die das erleben, die erleben das dann auch und sind dann damit aber nicht unbedingt schon so bekannt. Und deswegen braucht es dann manchmal ein wenig Unterstützung von Menschen, die das beruflich oder auch ehrenamtlich machen, um einfach da zu begleiten oder Informationen zu geben, die ich nicht aus meiner familiären oder persönlichen Lebenswelt habe. Ich könnte auch keine Exkursion in die Polarwelt machen. Nicht, weil ich das verdränge, sondern weil das hier einfach nicht so ist. Also wenn ich das tun wollen würde, müsste ich mich an Menschen wenden, die mich da begleiten und Impulse setzen können. Und genauso sehe ich das eher mit dem Sterben und der Trauer. Wenn mich das in meiner Lebenswelt trifft und die Zeit dafür ist, ne, wohlan, denn Herzen im Abschied und Gesunde, dann ist es da und ich kann mich auch, weil es mich interessiert oder weil Freundinnen das machen oder Angehörige das machen oder weil meine Eltern älter werden und ich weiß, das kommt auf mich zu, kann ich mich im Vorfeld damit beschäftigen. Und das ist sicherlich sehr hilfreich, weil es schon mal ja, Synapsen verbindet, Emotionen erkundet und ich mich damit beschäftigen kann. Und manchmal entdecke ich dann Empfindungen oder Erkenntnisse, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die hatte. Also von daher ist es schon, ja, Lernort, Sterben kann ich nur zu einladen, sich dafür zu öffnen und sich damit zu beschäftigen.
Ja, und das ist ja auch wirklich das, was wir hier immer wieder erleben dürfen und wo ich auch sagen würde, das ist etwas sehr, sehr Besonderes, diese Arbeit hier, zu erleben, wie Menschen mit der Situation einfach mitwachsen und wie einfach sich Potenziale entfalten und wir sozusagen ein bisschen genau diesen Job machen, dass wir versuchen, diese Potenziale und diese Entwicklung in etwas hinein mit zu befördern, sei es nun einfach durch unser Dasein, durch ein Gegenübersein und auch, was du vorher sagtest, nicht zu unterschätzen, auch manchmal einfach durch Informationen, die nicht da ist. Das gehört ja auch zu dieser Tätigkeit, die wir tun. Ja.
Genau. Und manchmal hilft das, die eigenen Ängste abzubauen. Manchmal schürt das aber auch die eigenen Ängste und kann aber in der Gemeinschaft gut angesprochen werden. Und so kann eben jeder Mensch das eigene Potenzial, wie du sagst, hier reflektieren. Es gibt hauptsächlich hier im Hospizdienst die Möglichkeit, das eigene zu reflektieren und an dem anderen zu wachsen. Und sich dem zu stellen, das ist ja das Resümee. So, schon wieder ein Resümee.
Noch ein kleines Zwischenresümee. Ja. Naja, und ich denke, die Ängste, die sind natürlich, die dürfen ja auch sein. Also das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, Menschen ihre Ängste wegzureden und zu nehmen. Das können wir gar nicht, sondern wir können einfach sagen, wir sind da und wir hören dir zu in dem Moment, wo du darüber sprichst. Ja?
Ja, genau.
Also das, denke ich, ist auch immer wieder so ein ganz wichtiges Moment. Wir können auch die Dinge, die nicht schön sind und die schwierig sind, in keinster Weise für die Menschen verhindern und ihnen auch nicht die Trauer nehmen. Das ist ja etwas, wo wir immer wieder auch mal mit konfrontiert sind, ne? Dass Menschen dann so sagen, wann hört's auf, was kann ich tun, damit die Trauer wieder weg ist? Und letztendlich ist klar, da haben wir auch kein Patentrezept zu all dem.
Nee, und Hospizarbeit, zumindest so wie ich das hier auch erlebt habe oder leben durfte, bedeutet nicht, den Tod schön zu reden. Auch wenn wir manchmal mit sehr viel Humor damit umgehen und auch das Symbol von unserem Podcast ja auch ein Schädel ist mit Kopfhörer auf und so. Wir gehen da schon sehr konstruktiv, kreativ, humorvoll mit um. Das bedeutet aber nicht, dass wir den Tod schönreden und dass wir die Traurigkeit oder die Verzweiflung, einen Menschen gehen zu lassen oder auch selber gehen zu müssen oder gehen zu wollen, dass das in seiner ganzen Vielfalt sein darf und hier Platz findet. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Also Hospizarbeit ist nichts, so Sterben und Tod ist toll. Das gehört halt zum Leben. So ist unser Leben und wir bieten hier Raum, sich darin zu bewegen. Und das hat für mich immer die Hospizarbeit ausgemacht. Sich bewegen und sich das anschauen. Und nachfühlen, hinfühlen.
Ja, das trifft es gut.
Ja, und ich habe ein Zitat mitgebracht von Hannah Arendt. Das musste ich dann aufschreiben, weil ich das nicht auswendig kann. Mhm. Ich lese da gerade so ein bisschen quer. Und da habe ich gedacht, das passt dazu. Und das lese ich mal einmal vor.
Sehr gerne.
Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Denkvorgang gibt, der ohne persönliche Erfahrung möglich ist. Alles Denken ist Nachdenken, der Sache Nachdenken. Dieser Satz, ein Zitat von Hannah Arendt, ist mir halt in den letzten Wochen so begegnet und ich habe das ein bisschen nachgedacht und kann da sehr mitgehen. Also diese, ich kann ja das Sterben, wie gesagt, vorweg für mich selber nicht erleben, also diese persönliche Erfahrung, aber durch die Erfahrung des Sterbens der anderen und der Vielfältigkeit der Möglichkeiten, leider auch der Vielfältigkeit der Störungen, die von außen hinzugefügt werden, das ist auch ein Erleben leider. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Erfahrung, Menschen beim Sterben begleiten zu dürfen, die es anbietet, darüber vielfältig nachzudenken und das wirklich nicht im Sinne von Grübeln und so feststecken, sondern wirklich es nachklingen lassen und in seiner Vielfalt, ich wollte jetzt fast sagen genießen, in seiner Vielfalt erleben dürfen. Das habe ich aus diesem Satz von Hannah Arendt mitgenommen, dass es immer persönliche Erfahrungen sind, die mir die Möglichkeit zum Denken und zum Nachdenken geben.
Mhm. Da ist was dran. Im Kontext von Nachdenken und Denken fällt mir jetzt noch etwas ein, wenn wir uns mit dem Tod der Endlichkeit beschäftigen, taucht ja auch immer mal wieder die Frage nach der Unendlichkeit auf oder eben nach irgendwelchen Vorstellungen, was passiert nach dem Tod, jenseits Konzepten. Spiritualität wäre ein anderes Stichwort. Wie ist das für dich, Renate?
Ich bin eher in der biologistischen Idee, dass wir alle in einer Energie sind oder wieder in eine Erde gehen und eher in dem, in der Erinnerung leben, solange die Erinnerung da ist. Das sind ja auch schon ganz alte, gibt auch so einen Spruch, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, dass wir so lange leben, solange wir in der Erinnerung sind. Jemand ganz Berühmtes hat das mal gesagt.
Das ist richtig, ja.
Michelangelo, glaube ich, kann das sein? Ich weiß es nicht. Und das ist eher meine Überzeugung. Gleichwohl, auch das habe ich viel nachgedacht und bin immer noch der Meinung, dass Menschen die Spiritualität, den Glauben finden sollen, der sie trägt. Und da kann ich auch begleiten, ich kann nur nicht damit hineingehen. Das geht nicht.
Ja. Aber ich denke, genau das ist ja auch eine gute Fähigkeit, die sich auch auf andere Themen letztendlich übertragen lässt, mit denen wir oft in unserer Arbeit konfrontiert sind und vielleicht sagen können, okay, wir sind auch da wieder ein Gegenüber, ohne dass wir da so tief mit reingehen oder uns jetzt verbinden können.
Ja. Genau.
Aber deshalb ist trotzdem eine gute Begleitung möglich.
Ja, es ist eine Begleitung von Menschen, die das glauben und denken, was sie denn denken und wie sie leben wollen. Und das geht gut, wenn der Anspruch ist, das mitzugehen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann ich da nicht mit jedem mitgehen. Mhm. Muss ich auch nicht. Wir haben ja Gott sei Dank Kolleginnen hier im Haus. Und so, das ist auch ein Gewinn in der Hospizarbeit, dass auch die Begleitenden, also sowohl im Hauptamt als auch im Ehrenamt, nicht über das eigene hinausgehen müssen, sondern eben auch reflektieren können und lernen können, dass Wertschätzung nicht bedeutet, ich muss alles akzeptieren, sondern dass Wertschätzung bedeutet, ich kann das so stehen lassen und jemand anders macht die Begleitung.
Genau. Und das ist ja dann auch wiederum die Qualität eines großen Teams. Und das sind wir hier bei der Stiftung Hospizdienst mit weit über 150 Ehrenamtlichen, weit über 10 hauptamtlich Mitarbeitenden. Ja. Ich habe die aktuelle Zahl nicht.
13,
genau, dass wir da auch viele individuelle Ansätze haben, wie Menschen dem Leben begegnen und genau, auch den anderen Menschen.
Ja, und auch unterschiedlich sein dürfen.
Richtig.
Unter einem gemeinsamen Dach.
Ganz
das
genau.
Ist es vielleicht.
Ja, Renate, dieses gemeinsame Dach hast du ein Stück weit jetzt viele, viele Jahre wie soll ich sagen, sichergestellt, ja, das würde ich so sagen. Es gibt hier ja eine gute Tradition, nochmal auch in dem Podcast ein kleines Resümee zu ziehen, vielleicht einfach den Zuhörenden nochmal ein paar Gedanken mitzugeben. Das hast du im Grunde genommen jetzt, seit wir hier sprechen, getan, aber vielleicht nochmal in Form von ein paar Abschlussgedanken oder eines Abschlussresümees deinerseits.
Ja, dazwischendrin waren ja immer schon mal so welche. Ich beschäftige mich da ja gerade ganz viel mit. Ein Begriff, den ich auch schon ganz früh in der Altenpflegeschule hier gelernt habe, damals von der Oberin, die Ethik unterrichtet hat. Und das ist ein Leitspruch gewesen und den würde ich gerne nochmal weitergeben. Das ist Verantwortung zu übernehmen für das eigene. Und das heißt, Antwort zu geben. Und manche geben halt Gott oder das dem, an das sie glauben, die Antwort. Und manche geben anderen Menschen die Antwort. Und vor allen Dingen muss ich aber mir Antwort geben und Verantwortung für das übernehmen, was ich selber tue. Und das ist so ein Resümee. Von mir hängt nicht alles ab, aber alles, was ich tue, ist wichtig. Und das ist auch im Zusammenhang von Lebensende und von Sterbebegleitung und Trauerbegleitung. Und dazu würde ich gerne alle einladen, die Verantwortung für das eigene zu übernehmen und sich damit ganz im Sinne von Hannah Arendt, zumindest so wie ich das verstehe, Erfahrungen sammeln, damit es was zum Nachdenken gibt.
Renate, ich danke dir für dein Dasein heute, jetzt in dieser 12. Folge unserer 4. Podcast-Staffel und möchte die Gelegenheit auch nutzen, im Namen unseres gesamten Teams uns nochmal bei dir einfach zu bedanken für dein Dasein, wirklich über eine lange Strecke als Wegbegleiterin, als Mentorin, als verantwortungsvolle Leiterin. Ich könnte die Liste da jetzt, glaube ich, noch um vieles, vieles erweitern. Aber wir nehmen jeder Einzelne viel von dir mit. Dafür vielen Dank. Ja, liebe Zuhörende, unsere Arbeit besteht natürlich nicht nur aus Worten, sondern viel auch aus Taten. Und unsere Arbeit will und muss finanziert sein. Auch dafür tun wir eine Menge. Und wenn Sie uns unterstützen wollen, dann freuen wir uns und Sie finden alle Möglichkeiten, wie Sie uns finanziell unterstützen können, auf unserer Homepage. Spenden Sie, geben Sie es bitte weiter. Weihnachten steht vor der Tür, da ist ja auch durchaus eine erhöhte Spendenbereitschaft. Wir können wirklich jeden Euro gut gebrauchen und versuchen, ihn in sinnvolles Tun umzusetzen. Ja, die Stiftung Hospizdienst bekommt Mitte Februar 2024 eine neue Leitung. Und deshalb wird auch unser Podcast, der Endlich-Dasein-Podcast, erstmal ruhen. Es ist gut Zeit, sich einfach mal zu vergegenwärtigen, welche Schätze aber in unserem Podcast-Archiv lagern. Das heißt, ich empfehle Ihnen allen, einfach mal unsere Staffeln 1 bis 4 von Anfang an zu hören. Wir haben wirklich versucht, eine große Bandbreite an Themen dort abzubilden, aus den unterschiedlichsten Bereichen, in denen die Stiftung tätig ist, wirklich zu verschiedensten Formaten. Es gibt ganz viele Gäste, Menschen, die unsere Angebote genutzt haben, Ehrenamtliche, Hauptamtliche, Gäste darüber hinaus. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Hören Sie einfach gerne rein, nutzen Sie die Zeit und wir bleiben gemeinsam gespannt, ob und wie es mit diesem Endlich-Dasein-Podcast weitergeht. Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und das Zuhören.